Radio SRF.
19 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Ein sensationeller Sieg für die Abzocker-Initiative. 68% sagen Ja. Ein Erfolg für Initiant Thomas Minder.
Das Auseinanderdriften von der Basis vom Volk gegenüber Bundesbern, wo das Polit-Establishment ist, oder auch Economy Suisse, wo das Wirtschaftsestablishment ist, da muss korrigiert werden.
Keine Olympischen Winterspiele in der Schweiz mit fast 53% lehnen die Bündnerinnen und Bündner die Kandidatur ab, zur Freude von Silva Semadeni, der prominenten Gegnerin.
Ich denke, es ist für Graubünden gut, dass wir das riskante Abenteuer nicht eingehen müssen.
Der Familienartikel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf scheitert am Ständemeer. Und die Schweizer haben genug von der Zersiedelung der Landschaft. Das Raumplanungsgesetz soll geändert werden, sagen knapp 63%. Eine Schlagzeile ist reserviert für Dario Colonia. Die hat er sich mit seiner zweiten Medaille an der nordischen Ski-WM in Val di Fiemme auch wirklich verdient. Colonia holt Silber über 50 Kilometer. Und Heides Erben abgestraft. Im österreichischen Bundesland Kärnten gibt's ein politisches Erdbeben. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Über drei eidgenössische Vorlagen hatte das Schweizer Stimmvolk heute zu entscheiden. Abzockerinitiative, Raumplanungsgesetz und Familienartikel. Karin Britsch mit den Resultaten im Einzelnen.
Das Ja zur Abzockerinitiative ist mit 68% überdeutlich. Kein einziger Kanton hat die Vorlage abgelehnt. Damit erhalten die Aktionäre börsenkotierter Unternehmen mehr Rechte. Davon verspricht man sich unter anderem eine Senkung der teilweise überrissenen Managerlöhne. Ein großer Erfolg ist das Resultat vor allem für den parteilosen Schaffhauser Ständerat Thomas Minder. Quasi im Alleingang hatte er die Abzockerinitiative auf die Beine gestellt, dem Volk schmackhaft gemacht und nun einen deutlichen Sieg errungen. Eine herbe Niederlage ist das Resultat hingegen für die bürgerlichen Bundesratsparteien und für den Wirtschaftsdachverband Economy Suisse, der an vorderster Front gegen die Abzockerinitiative gekämpft hatte. Sehr klar ist auch das Resultat zum revidierten Raumplanungsgesetz. 63% der Stimmenden setzten mit ihrem Ja ein Zeichen. Sie wollen keine weitere Zersiedelung der Schweizer Landschaft. Als einziger Kanton hat das Wallis dem revidierten Raumplanungsgesetz eine Abfuhr erteilt, und zwar eine äußerst deutliche, mit mehr als 80% Nein-Stimmen. Knapper ist schließlich der Ausgang beim Familienartikel. Zwar sprachen sich hier 54% dafür aus, die Vorlage scheiterte aber am Ständemeer. Den Ausschlag gab die Skepsis in den ländlich-konservativen Deutschschweizer Kantonen. Diese sagten allesamt Nein zum Gesetzesartikel, der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern wollte. Die Stimmbeteiligung an diesem Abstimmungs- und Wahlsonntag war mit 46% vergleichsweise hoch.
Das Strahlen der Sieger, hängende Schultern der Verlierer, Analysen und Gespräche, das bieten wir in den nächsten rund 50 Minuten. Doch zuerst nach Graubünden, denn auch dorthin haben viele mit Spannung geschaut. Olympische Winterspiele 2022 in Davos und St. Moritz bleiben der Traum einer Minderheit. Die Mehrheit will solche Spiele nicht. Knapp 53% der Bündner sagen Nein. Roland Wermelinger in Chur, da hat offensichtlich die innerbündnerische Solidarität nicht gespielt.
Nein, die hat wirklich nicht gespielt. Das hat sich auch schon bei den Umfragen abgezeichnet. Und das ist auch kein neues Phänomen. Im Kanton der 150 Täler, da tickt man zuweilen ganz unterschiedlich. Etwas, was den Engadinern nützt, interessiert nicht unbedingt auch die Oberländer und umgekehrt. Das war heute nicht zum ersten Mal so. Während man also in den Standortgemeinden neben Davos, St. Moritz, Engadin dafür war, sagten andere bevölkerungsreiche Regionen wie Chur, das Bündner Rheintal, wuchtig Nein, danke.
Was war denn für die letztlich der Ausschlag für dieses Nein?
Ich glaube, es war nicht etwas, es war eine Vielzahl von Gründen. Die Promotoren von Swiss Olympic versuchten zwar mit sehr viel Einsatz, vielleicht zu viel und Mitteln, ein olympisches Feuer zu entfachen, aber Begeisterung kam nie richtig auf. Es gelang auch nicht, die Frauen und die Jungen zu überzeugen für diese kühne Idee. Es kam dann noch diese nationale Diskussion um die Defizitgarantie und damit die finanzielle Angst dazu. Die Gegner, die hatten es da schon einfacher. Die ließen sich gar nicht auf eine Diskussion ein, die wiederholten einfach immer, es hat noch nie keine Ruinen gegeben nach Olympischen Spielen, noch nie kein Defizit und noch immer Korruption bei der Vergabe.
Roland Wermelinger direkt aus Chur. Man gönne sich die Butter auf dem Brot nicht, das sagt ein hörbar frustrierter Swiss Olympic Präsident Jörg Schild später in dieser Sendung. Das und vieles mehr zu diesem Abstimmungstag nach den Meldungen des Tages und die haben Patrick Seiler und Angelique Welchli.
Im Kanton Zürich haben die Stimmberechtigten das Konzept für die Sanierung der BVK-Personalvorsorge gutgeheißen. Damit bleibt dem Kanton ein milliardenschweres Sparpaket erspart. Ebenfalls deutlich gutgeheißen wurde im Kanton Zürich eine Anpassung des Gesetzes über Lehrpersonen. Damit müssen Schulleiter nicht mehr zwingend ein Lehrdiplom vorweisen. Abgelehnt haben die Zürcher Stimmenden eine Senkung der Grundstückgewinnsteuer. Bei einem Jahr hätten die Gemeinden auf insgesamt 75 Millionen Franken pro Jahr verzichten müssen.
Die Stimmbevölkerung im Kanton Bern hat die Initiative Bern Erneuerbar und den Gegenvorschlag abgelehnt. Beide Vorlagen wollten, dass im Kanton Bern in gut drei Jahrzehnten nur noch erneuerbare Energie verbraucht werden soll. Die Stimmbürger der Stadt Bern haben klar Ja gesagt zum Hochwasserschutz. Mit einem Ja-Anteil von 88% haben sie einen Projektierungskredit von 11,8 Millionen Franken bewilligt.
Der Kanton Graubünden wird sein Parlament, den Grossen Rat, weiter nach dem Majorzwahlrecht bestellen. Eine Initiative zur Einführung des Proporzwahlrechts wurde abgelehnt.
Nidwalden hält an der Pauschalbesteuerung für reiche, nicht erwerbstätige Ausländer fest. Eine Initiative der Jungsozialisten, welche die Pauschalbesteuerung abschaffen wollte, wurde verworfen.
Die Stimmberechtigten im Kanton Schaffhausen wollen die Steuern nicht senken. Sie haben die Volksinitiative Steuern runter der Jungfreisinnigen deutlich abgelehnt.
Die beiden Schlösser Wildenstein und Bottmingen bleiben im Besitz des Kantons Basel-Landschaft. Die Stimmbürger haben eine entsprechende Initiative deutlich angenommen. Der Gegenvorschlag von Regierung und Parlamentsmehrheit wurde knapp abgelehnt.
In mehreren Kantonen und Gemeinden wurde heute auch gewählt. Bei der Ersatzwahl in den Zürcher Stadtrat kommt es zu einem zweiten Wahlgang, weil keiner der vier Kandidaten das absolute Mehr erreichte. Der freisinnige Marco Camin erzielte das beste Resultat. Auf dem zweiten Platz landete Richard Wolf von der Alternativen Liste. Der Grünliberale Daniel Hodl und der parteilose Toni Stadelmann liegen weit zurück.
Der grüne Nationalrat Geri Müller ist zum neuen Stadtammann von Baden gewählt worden, allerdings äußerst knapp. Müller, der auf lokaler Ebene für das Team Baden politisiert, erreichte im zweiten Wahlgang nur 34 Stimmen mehr als Roger Huber von der FDP.
Im Kanton Solothurn sind die beiden bisherigen Regierungsmitglieder Esther Gassler von der FDP und Peter Gomm von der SP im ersten Wahlgang bestätigt worden. Um die drei freien Sitze bewarben sich 7 Kandidaten und Kandidatinnen. Sie scheiterten alle am absoluten Mehr. Der zweite Wahlgang findet am 14. April statt.
Im Kanton Basel-Landschaft kommt es in der Ersatzwahl für den abtretenden Finanzdirektor Adrian Balmer am 21. April zu einem zweiten Wahlgang. Am meisten Stimmen erhielt SP-Nationalrat Erik Nussbaumer, gefolgt von SVP-Landrat Thomas Weber und GLP-Landrat Gerhard Schaffroth.
Und noch eine Meldung aus dem Ausland. In der pakistanischen Stadt Karachi sind bei einem Bombenanschlag mindestens 20 Menschen getötet und über 50 verletzt worden. Die Explosion ereignete sich vor einer schiitischen Moschee, als viele Gläubige diese gerade verlassen wollten. Die schiitischen Muslime stellen in Pakistan die Bevölkerungsminderheit. An der nordischen Ski-WM im Val di Fiemme hat Dario Colonia auch zum Abschluss noch einmal überzeugt. Reto Held.
Nach Gold im Skiathlon holte er im 50 Kilometer klassisch heute Silber und steckte dabei auch einen Sturz scheinbar mühelos weg. Rang 2 war deshalb ein guter Abschluss einer sehr guten WM.
Ja, der schönste Moment war sicher gerade das erste Rennen gewesen. Und dass ich am Schluss können mich absetzen und allein auf Zielgerade kommen, das war ein sehr schöner Moment gewesen. Wahrscheinlich auch der schönste. Und ja, war ein super Abschluss der Königsdisziplin und ja, sicher sehr gelungene WM, Medaille wählen und jetzt sind es 2, von dem her ist es Fazit sicher positiv für mich.
Gold holte sich heute solo und überlegen der Schwede Johan Olsson. Im Schweizer Fußball kommt Basel dem Lieder näher. Basel schlug Servet mit viel Mühe 2:1. GC der Lieder hingegen kam gegen Lausanne auswärts nicht über ein 0:0 hinaus. Den Europacup-Plätzen etwas näher kommt IB, das das drittklassierte St. Gallen 2:0 bezwang. Im Super-G der Männer gewann Axel Swindal das Rennen in Kvitfjell und damit zum vierten Mal die Disziplinenwertung. Didier de Fago wurde 14., Carlo Janka 15., Patrick Küng wurde 22. und darf damit beim Saisonfinal als einziger Schweizer im Super-G an den Start gehen. Und im Super-G der Frauen wurde Lara Gut in Garmisch 7., Fabian Sutter 9., es gewann Anna Fenninger.
Das Wetter. Morgen hat es im Flachland verbreitet Hochnebelfelder, die sich tagsüber meist auflösen. Unter dem Nebel wird es rund 4 und darüber, wo die Sonne scheint, um 8 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Ein Erfolg ohne Wenn und Aber, die Abzocke-Initiative. Dazu das Gespräch mit Justizministerin Simonetta Sommaruga, der Bericht über den großen Sieger Thomas Minder und was meint die Wirtschaft zu ihrer Niederlage. Dann die Niederlage in St. Moritz und Davos. Andere Bündner wollen keine Olympischen Spiele. Einer der Verlierer ist Jörg Schild von Swiss Olympic, hier zu hören. Weiter, der Familienartikel scheitert am Ständemeer.
Die Verantwortung für Scheitern tragen Wirtschaft und FDP. Die Wirtschaft hat es verpasst, auch nur einen Franken in die Hand zu nehmen für eine moderne Familienpolitik. Stattdessen hat sie 8 Millionen ausgegeben, um vor die Abzocker hinzustehen.
Sagt SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr. Schluss mit Zersiedelung der Landschaft. Die Raumplanung gehört geregelt zum Leidwesen der Walliser.
Wenn man das Resultat anschaut, wenn man über 80% dagegen hat in einem Kanton, sieht das einfach schon der Neues, dass die Bundeswehr und Wallis etwas aufdiktiert, etwas aufzwingt. Und das ist einfach ein trauriges Ergebnis für uns. Ja.
Und gegen Ende der Sendung werfen wir einen Blick über die Grenze nach Österreich. Kärnten hat genug von Haiders Erben. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Und dort gibt es auch diesen ganzen Abstimmungssonntag ausführlich, aktuell und mit Hintergrund. Unsere Online-Redaktion bietet Dossiers zu eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Vorlagen. Voller Service also im Internet. Was für ein Erfolg. Die Abzock-Initiative setzt fast neue Maßstäbe. 68% ja. Eine so hohe Zustimmung ist äußerst selten bei einer Volksinitiative. Und so tönte heute dieses Volk.
Ich finde das sehr gut. Das ist einfach eine Gaunerei, die hier abgelaufen ist bis jetzt.
Muss man akzeptieren. Ich finde den Gegenvorschlag besser.
Ich habe ja gestimmt, bin mir aber nicht ganz so sicher, ob es der richtige Entscheid war. Das ist ein Gefühlsentscheid war schlussendlich. Ja. Aber jetzt werden wir es sehen.
Ich war echt auch unsicher, was ich wählen soll. Aber ich denke, es ist ein Zeichen gesetzt, dass man da wirklich ein bisschen muss, aber mit so Horrorlöhnen.
Ja, sehr gut. Weil es ein gutes Zeichen setzt, gerade außerhalb der Schweiz, dass die Bevölkerung solche Entscheidungen treffen darf.
Jetzt ist das Ja klar. Das Wie ist noch offen und dieses Dossier liegt bei Justizministerin Simonetta Sommaruga. Philipp Burkhardt hat mit ihr gesprochen.
Frau Bundesrätin, 5 Jahre lang haben das Parlament und der Bundesrat an diversen Gegenvorschlägen herumgebastelt. Dabei wollte ja das Volk ganz klar die Initiative. Hat sich der Aufwand gelohnt?
Das Parlament hat versucht, einen Gegenentwurf der Initiative entgegenzusetzen, der flexibler war, der etwas offener war. Die Bevölkerung hat jetzt in ihrer grossen Mehrheit gesagt, sie will die Initiative. Das ist der heute geltende Verfassungstext.
Das Volk hat das viel deutlicher gesagt, als die Umfragen vorausgesagt haben. Ist das jetzt der Vasella-Effekt?
Das ist reine Spekulation, was die Bevölkerung dazu gebracht hat, sich so zu äußern. Aber es ist sicher so, dass diese Geschichten in letzter Zeit nicht geholfen haben, eine sachliche Diskussion zu führen und tendenziell vermutlich den Ja-Anteil eher noch erhöht haben.
Im Abstimmungsbüchlein sagt der Bundesrat, wenn die Initiative durchkommt, dann bestehe die Gefahr, dass einzelne große Unternehmen ins Ausland ziehen. Jetzt heute an der Medienkonferenz sagen Sie, die Wirtschaft werde das gut verdauen können. Ja, was stimmt jetzt?
Der Bundesrat hat gesagt, dass diese Initiative respektive dieser Verfassungstext eine große Herausforderung ist für die Wirtschaft. Das bleibt so. Aber wir werden jetzt diesen Verfassungstext umsetzen. Selbstverständlich, die Bevölkerung hat so entschieden. Der Bundesrat legt jetzt innerhalb eines Jahres eine Ausführungsverordnung vor. Das steht ebenfalls in den Übergangsbestimmungen. Und nachher ist dann wieder das Parlament an der Reihe. Es wird eine Gesetzesvorlage beraten.
Sie sagen innerhalb eines Jahres, die Initianten und ihre Partei möchten das viel schneller, nämlich schon im Sommer. Ist das nicht möglich?
In der Initiative steht, dass der Bundesrat ein Jahr Zeit hat. Wir werden sicher auch die betroffenen Kreise anhören, dass sie sich äußern können. Das ist üblich bei allen Bundesratsverordnungen. Die Bevölkerung hat heute aber auch ein starkes Signal an die Wirtschaft gegeben, nicht nur an die Politik. Auch die Wirtschaft muss jetzt aufzeigen, dass sie die Botschaft gehört hat und diese maßlosen Vergütungen wirklich jetzt damit aufhören.
Und gefordert wird auch schon eine Bonussteuer. Da war der Bundesrat auch mal dafür. Also können wir jetzt damit rechnen.
Der Bundesrat hatte eine Bonussteuer vorgeschlagen. Die Mehrheit des Parlaments hat das abgelehnt. Jetzt wird der Bundesrat in der Ausführungsverordnung sich eng an den Text halten, der in der Verfassung steht und der heute von der Bevölkerung angenommen wurde.
Ja, und diesen Erfolg kann sich vor allem einer auf die Fahne schreiben, Thomas Minder. Er kämpft seit 7 Jahren für sein Anliegen gegen die Abzocke und das gegen starke, finanzstarke Gegner. Heute ist darum auch der große Tag des Schaffhauser Ständerats. Pascal Krauthammer berichtet.
Wir sammeln Unterschriften gegen die Abzockerei, gegen die Managerlöhne. Das ist eine eidgenössische Initiative in der ganzen Schweiz.
So hat er alles angefangen vor 7 Jahren. Thomas Minder, damals höchstens bekannt als Mundwasserproduzent. Thomas Minder stand auf der Straße und warb für seine Abzockerinitiative. 100.000 Unterschriften später gehört Thomas Minder zur hiesigen Prominenz. Minder, das ist jetzt der Abzockerjäger, eine Schweizer Version des Robin Hood. Der Kampf Minder gegen alle wird zur erfolgreichen Eigenmarke. Der Sprung in die Politik, in den Ständerat, gelingt so spielend. Auch im Ständerat fällt Minder durch seine eigene, bisweilen eigensinnige Kämpfernatur auf. Damit macht er sich wenig Freunde. Der Rat stellte sich gegen die Abzockerinitiative. Die Gegner aus der Wirtschaft degradieren seine Abzockerinitiative gar zur Minderinitiative. Doch das Wortspiel verfängt nicht. Den Namen Minder assoziieren die Stimmbürger keineswegs mit minderwertig, sondern mit authentisch und glaubwürdig in der Sache. Heute, kurz vor 14 Uhr, strahlt Thomas Minder in die Fernsehkameras. Sogar aus Russland sind die Journalisten angereist. Schick gekleidet, mit der gewohnten Anspannung, gibt er Interviews. Der Sieg zeichnet sich ab. Der nächste Kampf ebenso.
Ja, ich bin zuerst einmal froh, dass der lange Kampf vorbei ist. Kommt vielleicht, wenn die Initiative durchkommt, ein zweiter Kampf zum nachher umsetzen. Man weiss ja, wie das Parlament zerstritten ist, bis ein schlussendlicher Gesetzestext dasteht. Aber jetzt müssen wir mal abwarten, was denn das Schlussresultat ist.
Und das Schlussresultat ist ein Triumph. 68% sagen Ja zur Abzockerinitiative.
Das ist ein ganz klares Signal auch gegenüber Bundesbern, wo anscheinend das Volk nicht mehr spürt. Jede Initiative, die Bundesbern nicht will und an der Urne gleich durchkommt, muss sich Bundesbern schon Gedanken machen.
Minder ist der Mann der Stunde und auch morgen muss man mit ihm rechnen. Seine Anhängerschaft beliefert ihn praktisch im Minutentakt mit Vorschlägen, berichtet er. Es gibt so vieles, dass der Minder jetzt anpacken könnte.
Thomas Minders Erfolg ist auch der Misserfolg der Wirtschaft. Selten hat diese so viel Geld eingesetzt, um eine Volksinitiative zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Rede ist von bis zu 8 Millionen Franken. Die Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft, Economie Suisse, hat also eine happige Niederlage einzustecken. Tobias Fessler sprach darüber mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung von Economie Suisse, mit Pascal Centinetta.
Pascal Centinetta, wie gut steckt Economie Suisse diese empfindliche Niederlage nun weg?
Gut, ich glaube, es ist zu akzeptieren, was geschieht. Diesmal hat es ja nicht gereicht, das ist halt so. Man darf eben auch mal verlieren. Und ja, jetzt geht es darum, dass dieser Entscheid umgesetzt wird, nicht instrumentalisiert wird für sachfremde Sachen. Und hier werden wir uns sicher noch dafür einsetzen, dass getreu dem Text des Initianten die Sache umgesetzt wird.
In Ihrer Kampagne haben Sie immer davon gesprochen, dass zahlreiche Stellen verloren gehen werden, in kleinen wie auch in großen Unternehmen. Werden wirklich Stellen gestrichen nun?
Es ist klar, dass wenn jetzt eine mobile Konzernzentrale weggehen will von der Schweiz, dass sie das nicht vorgängig ankündigt. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir werden dann sehen, was uns die Zukunft bringt. Ich hoffe sehr, dass wir die Nachteile, die wir uns jetzt hier eingebrockt haben im Bereich Aktienrecht, dass wir sie kompensieren können, auch in anderen Bereichen, im Steuerbereich oder Arbeitsmarktfragen.
Aber haben Sie da nicht etwas den Teufel an die Wand gemalt, weil alle Großkonzerne der Schweiz haben eigentlich gesagt, sie würden in der Schweiz bleiben?
Es ist Teil auch einer Kampagne, dass man gewisse Botschaften zuspitzt. Wenn ich auch auf die Raumplanungskampagne sehe, werden auch die Message zugespitzt. Auch die Initianten haben sehr emotional zugespitzt auf einzelne Leute gespielt. Es ist halt Teil auch der Kampagne, dass man mit Emotionen da ist. Aber Fakt ist, dass wir im Bereich des Aktienrechts uns Nachteile einbrocken und das wird auch arbeitsplatzmäßige Konsequenzen haben.
Der Abstimmungskampf, der war sehr emotionsgeladen. Die Umsetzung, die wird aber nicht weniger emotional werden. Bereits bevor das Resultat überhaupt klar war, kamen von beiden Seiten Forderungen nach der Umsetzung, wie sie sie gerne hätten. Ist es realistisch, dass es eine Umsetzung gibt, die nahe am Initiativtext ist?
Also wir werden da sehr sachlich bleiben. Wir wollen eine absolut textgetreue Umsetzung. Und zweitens, dort, wo der Initiativtext etwas flu ist bei der Umsetzung, dass man das praxistauglich macht, wie zum Beispiel, wie ist der Stimmzwang für Pensionskassen umzusetzen? Oder zweitens, wie wird die elektronische Abstimmung von GV organisiert?
Aber wie lässt sich denn beispielsweise diese Stimmpflicht der Pensionskassen, wie lässt sich das praxisnah umsetzen?
Das ist eben jetzt eine Antwort, die das Parlament jetzt geben soll.
Pascal Centinetta von Economy Suisse. Inlandredaktor Oliver Washington hat weitere Reaktionen zusammengetragen.
68% der Bevölkerung sagen ja, alle Kantone sagen ja zur Abzockerinitiative und SP-Nationalrätin Susan Leutenegger-Oberholzer sagt:
Es ist ein historischer Sieg, nicht nur für die Schweiz, sondern auch weltweit. Die ganze internationale Presse schaut auf die Schweiz. Die Leute haben nicht nur in der Schweiz genug von dieser Abzockerei.
Ein historischer Sieg für die einen und entsprechend eine historische Niederlage für die anderen, für die Wirtschaft, für die Bürgerlichen. So will das BDP-Präsident Martin Landolt nicht sagen. Er hat für die Bürgerlichen die Nein-Kampagne gemanagt und meint, lakonisch:
Letztlich muss ich sagen, im Sinne unserer Demokratie ist es vielleicht sogar schöner, ein wirklich deutliches, klares Resultat zu haben und vor allem das bei einer sehr erfreulich hohen Stimmbeteiligung.
Zu den Verlierern gehört heute auch die FDP. Auch Fulvio Pelli will nicht von einer historischen Niederlage sprechen. Stattdessen sagt er:
Ja, eine Niederlage. Die Auswirkungen haben wir auf die Attraktivität der Schweiz für große Konzerne.
Gleich äußert sich auch CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Ich betrachte die Initiative als Gefahr einer Schwächung unseres Wirtschaftsstandortes.
Solche Drohungen in Anführungszeichen haben der grossen Mehrheit des Volkes aber keinen Eindruck gemacht. Die Wut auf die exorbitanten Managerlöhne ist grösser als die Angst vor einem möglichen Schaden. Und die Bürgerlichen müssen dabei zur Kenntnis nehmen, dass sie am Volk vorbei politisieren. Wohl auch deshalb will heute niemand mehr etwas von einer flexiblen Umsetzung der Initiative wissen. Im Vorfeld tauchte vereinzelt die Forderung auf, die Initiative solle vielleicht sogar abgeschwächt umgesetzt werden. Stellvertretend für CVP, FDP und SVP sagt heute aber SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz:
Die Sachlage ist klar, das Volk hat entschieden, die Initiative so umzusetzen, wie sie geschrieben steht im Initiativtext, und zwar ohne Wenn und Aber.
Die SP dagegen will mit der Umsetzung der Abzockerinitiative weitergehende Forderungen durchsetzen. Zum Beispiel eine Steuer auf exorbitant hohe Boni, eine Bonussteuer. FDP und SVP erteilen auch solchen Forderungen eine Absage. Spannend wird sein, wie sich die CVP positioniert. Fraktionschef Urs Schwaller blickt dabei nicht auf die Umsetzung der Abzockerinitiative, sondern auf künftige Abstimmungen über weitere Initiativen und sagt:
Wir stehen ja am Vorabend vor neuen Abstimmungen, insbesondere der 1:12 Abstimmung. Und ich schließe nicht ganz aus, dass da die Frage, kann man dieser 1:12 Initiative allenfalls mit anderen Vorschlägen begegnen, dass da die Diskussion in irgendeiner Form wiederum aufgenommen wird.
Initiant Thomas Minder übrigens zeigt sich offen, in die Umsetzung der Abzockerinitiative auch Punkte des Gegenvorschlags aufzunehmen. Das Volk auf alle Fälle hat heute klar und deutlich gesagt, dass es genug hat von der Abzockerei. Damit ist die Diskussion auch über weitergehende Forderungen lanciert.
Ein riesiger Erfolg für die Abzockerinitiative mit 68%, ja eigentlich eine kleine Sensation. Dazu der Kommentar von Lukas Schmutz, Leiter unserer Inlandredaktion.
Für eine Volksinitiative sind 68% Zustimmung sensationell. Dieses historische Resultat von heute ist zunächst einmal das Verdienst des Initianten Thomas Minder, Seine Hartnäckigkeit, mit der er allen Versuchen zur politischen Vereinnahmung widerstanden hat. Noch wichtiger war jedoch etwas Zweites. Parallel zum über sechsjährigen Ringen um das Thema wuchs in der Bevölkerung der Unmut gegenüber den Exzessen bei der Entlöhnung von Topmanagern. Nein, nicht aus Neid, sondern weil das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung verletzt worden ist. Das klare Ja heißt, es reicht jetzt. Es war aber nicht das Gebaren in den Manageretagen allein, das die Wut in der Bevölkerung wachsen ließ. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse, gegen dessen Kampagnen traditionellerweise nur schwer zu gewinnen ist, hat nicht nur diesmal eine miserable Kampagne gemacht, er hat in den letzten Jahren mit seiner aggressiven Lobbyarbeit und der neoliberalen Zuspitzung seiner Positionen seine Glaubwürdigkeit verloren. So stark, dass die Millioneninvestition in diesem Abstimmungskampf nicht nur nichts nützte, sondern die gleiche allergische Reaktion ausgelöst hat wie die abgehobenen Boni selbst. Und die bürgerlichen Parteien haben ihrerseits den Kredit in dieser Frage verspielt. Im endlosen Gezänk um die Vorlage fehlte ihnen das Sensorium dafür, dass auch in einem durch und durch wirtschaftsfreundlichen Land Relationen gewahrt bleiben müssen. Im Parlament und im Abstimmungskampf haben sie aber nie den Eindruck erweckt, dass sie auf gefestigtem Boden politisch für diese Überzeugung stehen und einstehen. Deshalb erschienen sie ihrerseits als schwache und eben auch als wenig glaubwürdige Player, die nur auf undurchsichtigere Weise als der Wirtschaftsverband ihrerseits mit der Wirtschaft verbandelt sind. Die bürgerlichen Parteien stehen nun desavouiert vor der Aufgabe, die ungeliebte Initiative, den ungeliebten Initianten und vor allem das verletzte Gerechtigkeitsempfinden in der Bevölkerung endlich ernst zu nehmen.
Lukas Schmutz kommentierte: Aus der Traum. Olympische Winterspiele 2022 in Graubünden werden schon bei der ersten Hürde ausgebremst. Bündnerinnen und Bündner lehnen die Kandidatur ab mit knapp 53%. Bevor sich Swiss Olympic Präsident Jörg Schild als großer Verlierer dazu äußert, Reaktionen und Hintergründe zum Bündner Nein von Roland Wemmerlinger aus Chur.
Graubünden ist nicht Graubünden. Das wurde heute nicht zum ersten Mal deutlich. Im Kanton der 150 Täler tickt man nicht gleich in der touristischen Schwerindustrie vom Engadin oder Davos, den sich abstrampelnden Südtälern oder Chur und dem Bündner Rheintal, wo sich die Wirtschaft ansiedelt. Entsprechend sagten die Tourismusregionen Ja zu Olympia, das von Arbeitnehmern dominierte Rheintal Nein, die von Olympia ausgeklammerte Surselva auch. Stimmen von Passanten in Chur.
Ich finde das super, dass das nicht durchgeführt wird. Das brauchen wir nicht.
Ich finde, wir sind viel ein kleines Land, dass wir das machen können. Also die Durchkosten übersteigen hier alles.
Für die Match von Graubünden ist es natürlich schlecht.
Ich bin einfach Antisportler und ich bin gegen.
Die Bündner sind sich ihre Ab- und Zuzerrissenheit gewöhnt. Doch Graubünden lebt vom Tourismus, der braucht Impulse und Olympische Winterspiele hätte solche garantiert, bedauert Ernst Wirsch, Präsident des Bündner Hotelierverbands.
Also es ist ein deutlicher Faustschlag ins Gesicht jedes Hoteliers. Die Hoteliers brauchten dringend Impulse und das wäre einer gewesen.
Es war ein Glaubenskrieg. Endlich wieder mal was gemeinsam anpacken, sich der Welt präsentieren, die Infrastruktur auf Vordermann bringen, gegen zu teuer, ökologisch nicht vertretbar und der falsche Weg. Der Bündner CVP-Ständerat Stefan Engler ist ein besonnener Mann, sein Wort hat Gewicht im Kanton und seine Enttäuschung ist groß. Er tritt für einmal sogar etwas nach. Diese kühne Idee von Olympischen Winterspielen zurück in den Bergen und abseits vom Gigantismus zu erklären, das sei halt schon schwieriger gewesen, als einfach alles madig zu machen.
Und so gesehen dürfte es einfacher gewesen sein, ich sage jetzt, Ängste zu schüren, Verunsicherung zu schaffen und darauf hinzuweisen, dass das eine Nummer zu gross für uns wäre.
Vor 10 Jahren, als sich Graubünden letztmals für Olympia interessierte, sagten Umweltorganisationen, dass sie nicht grundsätzlich dagegen seien. Aber dann müssten es kleinere, angepasste Spiele sein. Doch dem Schweizerischen Olympischen Verband gelang es nicht, diese kritischen linken Kreise dafür ins Boot zu holen. Und je mehr die Olympia-Befürworter und später auch Sportminister Maurer durch Graubünden tourten, desto mehr Widerstand lösten sie aus, vor allem bei SP-Nationalrätin Silva Semadeni, einer Wortführerin der Olympiagegner. Sie sei sich am Schluss nicht mehr ganz sicher gewesen, teilt auch die Abstimmungsgewinnerin aus.
Dass ich denke, wer weiß, ob man eine Abstimmung kaufen kann oder nicht. Und es hat sich jetzt erwiesen, dass man diese Abstimmung nicht hat kaufen können.
Das Nein zu Olympia sei die Chance für neue nachhaltige Strategien, sagt Semadeni. Was für welche, konnte heute niemand schlüssig erklären. Sicher ist ein Grund dafür, dass es Olympiapläne in der Schweiz so schwer haben, auch die schlechten Vorbilder. Da ist es wie bei der Abzocker-Initiative. Man sieht Sotschi, wo die nächsten Winterspiele sind, liest von Autobahnen mitten in die unberührte Natur. Das wirkt nach. Da können Initianten dann noch so intensiv erklären, dass sie in Graubünden im Fall eine Rückbesinnung zum Guten im Sinn gehabt hätten.
Roland Wermelinger. Ein großer Befürworter dieser Olympischen Spiele im Bündnerland und unermüdlich dafür unterwegs in den letzten Wochen war Jörg Schilz. Elmar Plotzer hat mit dem Präsidenten von Swiss Olympic gesprochen.
Herr Schilz, wie groß ist jetzt Ihre Enttäuschung?
Mit einem Nein musste ich ja fast rechnen in der letzten Zeit. Die Enttäuschung ist eigentlich vor allem groß, wenn ich mir überlege, die Chance, die vergeben worden ist mit diesem Nein. Wir hätten so viel in die Wege leiten können und ich glaube, der Kanton Graubünden hat hier eine riesige Chance vertan und es ist auch vor allem für den Schweizer Sport ist es kein toller Tag heute.
Aber warum haben dann die Befürworter der Olympischen Winterspiele die Bündnerinnen und Bündner nicht erreicht?
Ja, wenn man das analysiert, ist es jetzt natürlich noch zu früh, aber jetzt hatte ich gezeigt, zu über 90% waren es sicher die Finanzen. Die Finanzen, die auch die letzten Diskussionen dominiert haben. Das andere, was sicher auch eine Rolle gespielt hat und was mich eigentlich am meisten enttäuscht, ist die Mentalität, die ich auch in vielen Diskussionen und auch in der Presse in Diskussionen mitverfolgen konnte. Das ist eine Mentalität, die wir in der ganzen Schweiz leider verfolgen müssen. Man wehrt sich gegen Neues, wenn etwas Neues kommt, ja, nur in kleinen Schritten, ja, kein Risiko eingehen. Man gönnt dem Nachbarn die Butter auf dem Brot nicht, das zeigt sich jetzt auch wieder hier. Wissen Sie, ich begreife nicht, dass andere Talschaften Nein stimmen können, nur weil behauptet wird, der Hauptprofit fließe wieder mal nach Davos und St. Moritz. Es ist ein Wintersport, ein Tourismuskanton mit Sorgen im Tourismus und wirtschaftlich, die alle die gleichen Sorgen haben und diese Projekte, die gekommen wären, hätten dem ganzen Kanton genützt. Und deshalb sage ich, mit dieser Mentalität, also ich verstehe unter Solidarität untereinander etwas anderes.
Aber dennoch, Herr Schilz, die Frage, müssen sich nicht auch die Olympia-Befürworter jetzt selbstkritische Fragen stellen? Haben nicht auch Sie Fehler gemacht in Ihrer Abstimmungskampagne?
Ja, ist gut. Ich habe immer gesagt, Swiss Olympic will in der ersten Phase möglichst im Hintergrund bleiben. Es sind die Bündner, die diese Abstimmung gewinnen wollen. Und es ist die Sache der Bündner, auch die Kommunikation zu führen. Und Analysen werden sicher gemacht werden, aber ich glaube, jetzt ist das noch etwas zu früh. Selbstverständlich werden auch kritische Fragen gestellt werden, das ist ja klar.
Das Projekt Olympia 2022 in Graubünden ist heute gescheitert. Werden in naher Zukunft Olympische Spiele in der Schweiz wieder ein Thema werden?
Nee, das können Sie vergessen. Das stört mich ja auch, oder? Alle wollen Medaillen, aber bitte die Spiele durchführen, das sollen andere. Die Spiele bei uns, die kommen zu teuer. Und wir gehen jetzt mit unserem Team nach Sotschi. Ja, ja, mit unserem Team, das die Jugend der Welt ein paar Jahre später im eigenen Land nicht empfangen will, weil es zu teuer kommt. Aber die Medaillen, die müssen wir dann holen und dann wird wieder geschrien, wenn es zu wenig Goldene gibt. Sie spüren, ein wenig Verbitterung ist auch dabei, aber es ist selbstverständlich ein demokratischer Entscheid, den auch ich zu akzeptieren habe.
Jörg Schild, Swiss Olympic Präsident, hat die Fragen von Inlandredaktor Elmar Plotzer beantwortet. Zur eigentlichen Hängepartie am heutigen Abstimmungstag wurde der Bundesbeschluss zur Familienpolitik, Job und Familie in einem Artikel regeln. Das ist am Ständemeer gescheitert. Die Mehrheit des Volkes hat eigentlich mit rund 54% zugestimmt. Sascha Buchbinder.
Eine Entscheidung im Fotofinish. Das Volk sagt Ja zum neuen Familienartikel mit 54,3%. Aber 9 Kantone und 4 Halbkantone sagen nein. Damit scheitert der Familienartikel am Ständemeer, obwohl die Initiative mit einem stattlichen Vorsprung ins Rennen gestartet war. Aber dann machte die SVP mobil, warnte vor Zuständen wie einst in der DDR. SVP-Nationalrätin Nadja Pirn verteidigte die Familie vor staatlichem Zugriff. Sie sei froh um das heutige Signal.
Die Eigenverantwortung bei den Eltern, die sehr wichtig ist und hochgeschrieben wird, in der Schweiz auch, dass nicht immer mehr an den Staat abdelegiert wird, vor allem auch gerade in den Familien.
Der Vater der Vorlage, Altnationalrat Norbert Hochreutner und seine Mitstreiter, hatten dem wenig entgegenzusetzen.
Ich habe es befürchtet, nachdem ich die polemische Werbekampagne der SVP gesehen habe. Da wurde überrissen, da wurde aus einem sachlichen Artikel wurde da eine völlig polemisierte, ein Monster gemacht.
Ob unsachlich oder nicht, ist eine Frage der Interpretation. Fest steht, die Nein-Kampagne brachte die Vorlage zu Fall. Jacqueline Fehr, Nationalrätin der SP, meint, die Gegnerschaft der SVP habe sie nicht überrascht. Wohl aber das Schweigen der Wirtschaftsverbände.
Die Verantwortung für Scheitern tragen Wirtschaft und FDP. Die Wirtschaft hat es verpasst, auch nur einen Franken in die Hand zu nehmen für eine moderne Familienpolitik, für Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also etwas, wo sie sehr direkt davon betroffen ist.
Und jetzt? Fehr demonstriert Zuversicht wegen der Mehrheit im Volk.
Die moderne Familienpolitik setzt sich zwar langsam in der Deutschschweiz, aber doch Schritt für Schritt durch. Wir haben heute das erste Mal ein Volksmehr, das Ja sagt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die Gegenseite aber zieht ebenfalls Nektar aus dem Ergebnis.
Also das Thema Familien ist ja sicher ein wichtiges Thema und ein Thema, was uns politisch sicher auch weiterhin beschäftigen wird.
Sagt Nadja Pirn. Für die SVP geht es um traditionelle Werte, letztlich um ihr Weltbild. Zwei Lager, zwei selbsternannte Sieger, zwei unversöhnliche Interpretationen und zwei Gräben prägen das Ergebnis. Der eine Graben trennt die zustimmende Romandie von der ablehnenden Deutschschweiz. Der zweite Graben die zustimmenden Städte von den ablehnenden ländlichen Regionen. Mittendrin Innenminister Alain Berset.
Das heutige Abstimmungsergebnis kann als Unterstützung für die Familienpolitik interpretiert werden, aber auf der Basis der heutigen Verfassung.
Also keine Verfassungsänderung. Klingt nach einer Politik der kleinen Schritte, der vorsichtigen Schritte allemal.
Eine Politik der kleinen Schritte. Das Volk sagt zwar ja, aber die Kantone sagen nein. Weshalb denn, Katrin Hug?
Weil in der Schweiz die konservativen Kantone in der Mehrheit sind. Die kleinen ländlichen Kantone haben die urbaneren Regionen und die Westschweiz überstimmt. Auffällig dabei die riesigen Unterschiede zwischen den Kantonen. In Appenzell-Innerrhoden wurde der Familienartikel mit fast 73% Nein-Stimmen verworfen. In Genf stimmten ihm über 79% zu. Das sind riesige Differenzen. Am Anfang stand der Familienartikel im Schatten anderer Vorlagen. Es war eine Papiervorlage, abstrakt. Die Befürworter dachten, dass man diese Vorlage sozusagen im Schlafwagen durch die Volksabstimmung bringe, nachdem das Parlament ihr mit einer Zweidrittelsmehrheit zugestimmt hatte.
Und auch der Trend zeigte eine Zustimmung und dann kam plötzlich diese SVP-Kampagne, ein eigentliches Politmarketing. Ist das der Grund für die Wende?
Ja, die Kampagne der SVP mit ihrem Extrablatt war massiv. Die Bilder von Kindern hinter Gittern haben offensichtlich gewirkt. Die SVP warnte ja vor Staatskindern, Milliardenkosten. Und dann kippte die FDP ebenfalls ins Nein, gegen den Willen der FDP-Frauen. Die FDP hatte ordnungspolitische Bedenken, warnte vor einem Staatsausbau. Mit ihrer Kampagne wollte die SVP offensichtlich aber auch einen Pflock einschlagen. Ihre Botschaft, Familienpolitik ist ein Kernthema von uns und sie konnte damit auch von der eigenen Zerrissenheit bei den anderen beiden Vorlagen, der Minderinitiative und dem Raumplanungsgesetz, ablenken.
Sie hat jetzt Erfolg. Die Vorlage wurde zwar abgelehnt, aber eine Mehrheit der Bevölkerung will ja dennoch, dass etwas geht. Einfach offenbar nicht via diesen Weg, via Verfassung.
Ja, in diesem Fall war es so, das Volk ist mit dem Status quo zufrieden, will keine Verfassungsänderung. Man will, dass Krippen und Hortplätze vor allem Aufgabe der Kantone sind.
Andererseits zeigte sich, dass es gegenüber arbeitenden Müttern vor allem in den ländlichen Kantonen Unbehagen gibt. Aber das Thema Familie wird uns auch weiter beschäftigen. Es sind drei Initiativen unterwegs. Eine kommt aus der Küche der SVP, zwei von der CVP. Und mit dem Nein zum Familienartikel ist die Familienpolitik also nicht erledigt, sondern der politische Kampf um die Vorherrschaft beim Thema Familie hat eigentlich erst richtig begonnen. Beim Thema Familie geht es um Werte und Weltbilder und es zeigte sich, die Familie als Kernthema hat politische Sprengkraft.
Das Thema kriegt quasi Nachwuchs in der nächsten Zeit. Informationen und Einschätzungen von Katrin Hug aus unserer Inlandredaktion. So nicht, sagt das Volk zur Zersiedelung der Landschaft. Und es sagt sehr deutlich, dass diese Zersiedelung gestoppt werden soll. Nur jetzt geht's an die Umsetzung. Und das wird noch viel zu diskutieren geben, insbesondere im Kanton Wallis, wo 80% der Bevölkerung gegen die Revision gestimmt haben. Christian von Burg.
Es ist nicht übertrieben, wenn die Befürworter einer griffigeren Raumplanung jetzt von einem historischen Sieg sprechen. In der Bevölkerung habe ein Umdenken stattgefunden, sagt Otto Sieber, der Kampagnenleiter und Präsident von Pro Natura.
Erstmals seit den 70er Jahren wieder wurde der Landschaftsfraß zu einem breit wahrgenommenen Thema. Und die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann, die stand am Ursprung des heutigen Abstimmungserfolgs.
Bemerkenswert ist insbesondere das Umdenken der Bauern. Viele sind in den letzten Jahrzehnten mit Landverkäufen zu Millionären geworden. Jetzt werde gutes Ackerland aber schlicht Mangelware, sagt Markus Ritter, der Präsident des Bauernverbandes.
Ich glaube, vor allem die letzten Jahre mit der sehr starken Bautätigkeit im ganzen Land hat hier bei den aktiven Bauern zu einem Umdenken geführt, dass es notwendig ist, hier ein Zeichen zu setzen.
Die Bauern sagen ja. Außerdem Wallis sagen alle Kantone ja. Hans-Ulrich Biegler, der als Direktor des Gewerbeverbandes das Referendum ergriffen hatte, gibt sich geschlagen.
Es gilt zu akzeptieren, dass das Schweizer Volk die Zersiedelung stoppen will. Das will auch der Schweizerische Gewerbeverband. Diskussionen gibt es in der Frage der Umsetzung. Diese Fragen sind nach wie vor offen und da wollen wir jetzt weiterhin mit diskutieren können, damit es zu guten Lösungen kommt.
Dort, wo Bauland ausgezont werden muss, dort werden die betroffenen Landbesitzer protestieren. Es wird zu Gerichtsverfahren kommen, denn nicht alle werden entschädigt werden. Umweltministerin Doris Leuthard will sich jetzt mit Kantonen und Gemeinden zusammensetzen, um zu klären, wie man den Bedarf an Bauzonen für die nächsten 15 Jahre genau festlegen soll. Voraussichtlich im Frühling 2014 soll das Gesetz in Kraft treten. Die Umsetzung wird schwierig, das sagt auch Doris Leuthard.
Dem Bundesrat ist bewusst, dass die Anpassung der Bauzonen in Gebieten mit großem Rückzonungsbedarf, wie dies im Kanton Wallis der Fall sein wird, nicht einfach wird.
Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz gibt sich zwar optimistisch.
Aber in Wallis braucht es eine zusätzliche Lösung. Da wird es nicht gehen ohne eine Bundesunterstützung, weil letztlich auch der Bund mit Schuld trägt an dieser Situation in Wallis.
Zur Diskussion steht eine finanzielle Unterstützung oder ein Abtausch von Bauland mit anderen Kantonen. Im Wallis wird das Gesetz als Einmischung von außen betrachtet. Man akzeptiere das Volksverdikt zwar, sagt der Walliser Volkswirtschaftsdirektor Jean-Michel China.
Aber wir werden uns ganz klar dafür einsetzen, dass das Eigentum der Walliser Bevölkerung respektiert wird und dass die Auszonungen so weit als möglich verhindert werden.
Mit dieser Kampfansage aus dem Wallis wird die Umsetzung der Gesetzesrevision nicht einfach.
Tja, Kampfansage aus dem Wallis, wir haben es eben gehört, diese Verkleinerung der Bauzone, die ja das Wallis besonders betrifft, da bleiben einfach viele Fragen offen. Monika Zumbrunn, was ist denn da zu erwarten?
Die Kantone, die Gemeinden und der Bund müssen nun wirklich sehr rasch klären, wie viel Bauland schweizweit tatsächlich ausgezont werden muss. Ich denke, die Behörden werden nicht mit dem Holzhammer dahinter gehen, sondern je nach Situation in den Gemeinden Lösungen suchen. 4 bis 6 Kantone werden laut Bund ihre Bauzonen reduzieren müssen. Für das Wallis braucht es sicher eine Sonderlösung. Wir haben es gehört. Möglich ist zum Beispiel, dass die Reduktion von diesen überdimensionierten Baulandreserven über die Jahre zeitlich gestaffelt durchgeführt werden kann, damit es weniger schmerzt. Es wird wohl aber so oder so zu Prozessen kommen, zu Gerichtsprozessen.
Offen sind ja auch Fragen nach der finanziellen Entschädigung. Womit müssen die Bodenbesitzer rechnen?
Klar ist schon jetzt, dass es nicht in jedem Fall eine Entschädigung geben wird und auch, dass das Geld nicht in allen Kantonen reichen wird, vor allem nicht im Wallis. Zuständig für die Entschädigungen sind eigentlich die Gemeinden. Es könnte aber durchaus sein, dass auch die Kantone und auch der Bund sich beteiligen müssen. Es geht um sehr viel Geld und darum auch hier dürfte es zu Gerichtsprozessen kommen, bis es klar ist.
Ist denn diese Revision, die jetzt so klar angenommen wird, überhaupt das richtige Mittel gegen die Zersiedelung der Landschaft? Denn das ist das Hauptmotiv der Befürworter.
Die Revision ist sicher ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nun stehen den Gemeinden und den Kantonen griffige Instrumente zur Verfügung. Wenn sie sie nicht anwenden, schaden sie sich selber. Es wird also nicht mehr so locker gebaut werden, damit ist zu rechnen. Es wird dichter gebaut werden, platzsparend sozusagen. Die Zersiedelung an sich wird dadurch vielleicht nicht gleich gestoppt, aber sicher gebremst. Dazu kommt, die jetzige Revision, über die wir heute abgestimmt haben, ist nur Teil 1. Parallel zu dieser Umsetzung wird an einer zweiten Etappe gearbeitet. Zentral ist hier das sogenannte Bauen außerhalb der Bauzone, also Gebäude wirklich einfach so auf der grünen Wiese. Dieses Bauen außerhalb der Bauzone soll eingeschränkt werden. Bei der Raumplanung dürften die Schrauben also noch stärker angezogen werden.
Die Befürworter freuen sich jetzt über einen historischen Sieg. Sie sagen dem so, heutzutage gilt recht schnell etwas als historisch. Ist es das in diesem Fall wirklich?
Ja, es ist es. Es ist ein sehr deutliches Zeichen der Stimmberechtigten. Vor 10, 20 Jahren wäre ein solches Resultat schlichtweg nicht möglich gewesen. Bis vor ein paar Jahren fristete die Raumplanung ein wirkliches Mauerblümchen-Dasein. Die Zersiedelung der Landschaft wurde sozusagen dahingenommen als Preis für die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist heute anders. Bereits die Annahme der Zweitwohnungsinitiative vor einem Jahr hat das gezeigt, dass die Stimmung in der Bevölkerung zugunsten der Landschaft gekippt ist. Und das hat sich heute bestätigt.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Inlandredaktorin Monika Zumbrunn. Auch jenseits der Schweizer Grenze hatte das Volk heute zu bestimmen, und zwar im österreichischen Bundesland Kärnten. Da wurde gewählt und es gab ein politisches Erdbeben. Davor hatten sich Jörg Haiders Erben gefürchtet und deshalb schon 12 Mal mit ihrem Auszug aus dem Landtag eine Abstimmung über vorgezogene Neuwahlen verhindert. Sie ahnten, dass die Korruptionsskandale ihnen massive Verluste einbringen könnten. Tatsächlich ist es so gekommen. Josh Elbert nennt das eine Zeitenwende in Kärnten. Von dort sein Bericht.
Die Freiheitlichen kommen bei der Parlamentswahl laut letzter Hochrechnung auf noch etwa 20%. Sie verlieren mehr als die Hälfte der Stimmen von 2009. Und das Entscheidende, sie verlieren die Mehrheit in der Landesregierung. Haiders Erben erleben einen historischen Einbruch. Parteichef Kurt Scheuch räumte die Niederlage schon am Nachmittag ein. Stärkste Partei wird mit etwas über 37% die SPÖ. Gewinne verbuchen auch die Grünen, die sich auf gegen 12% verdoppeln. Rot-Grün erreicht im Parlament mit 18 Sitzen genau die Hälfte der Mandate und erringt vermutlich die Mehrheit in der Regierung, was in diesem ländlich geprägten Bundesland eine unglaubliche Sensation wäre. So oder so will der Wahlsieger SP-Chef Peter Kaiser jetzt mit Grünen und Konservativen eine breite Koalition bilden für einen, wie er sagt, kompletten Neubeginn im Land. Der Neubeginn wird jedoch schwierig werden. Zwar ist das System Haiders und seiner Erben politisch abgewählt worden, aber die Trümmerhaufen sind riesig, bis all die Korruptionsfälle vor Gericht verhandelt sein werden, bis die zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung sind und vor allem, bis das Klientelsystem aus den Köpfen verschwunden sein wird, werden Jahre vergehen. Statt haiderscher Partypolitik wird es angesichts der Schulden Schweißtropfen und Sparpolitik geben. Vom Niedergang der Freiheitlichen hat auch der Neupolitiker und Milliardär Frank Stronach profitiert, der den Sprung in den Landtag geschafft hat. Außer aller Weltschlagwörter wie Fairness, Transparenz und Wahrheit hat der 83-jährige Austrokanadier jedoch nichts Konkretes angekündigt. Auch in Niederösterreich, wo heute auch gewählt wurde, wird Frank Stronachs Team künftig im Landtag sitzen. Doch im bevölkerungsreichsten Bundesland hat sich sonst wenig verändert. Die konservative Partei unter ihrem Langzeitlandeshauptmann Erwin Bröll verliert leicht, hält aber in dieser Quasi-Erbpacht ihre absolute Mehrheit. Auch dort konnten die Grünen leicht zulegen, während die Sozialdemokraten etwas verlieren.
Das war Joe Schelbert aus Kärnten. Und das war das Echo der Zeit an diesem ersten Abstimmungssonntag des Jahres. Ein großes Team war im Einsatz. Die Fäden zusammengelaufen sind bei Lukas Schmutz, Peter Maurer und Judith Huber. Verantwortlich für die Nachrichten Andrea Abbühl, in der Technik Harald Kapp, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.